Hi, willkommen zu einer neuen Folge vom Krachfink.de Podcast. Heute mit dem Peter-Muffin-Trio. Das sind Julian, Kalle und Philipp. Sie wohnen alle in Stuttgart und ihr erstes Album trägt den Namen Stuttgart 21. Man kann alle drei aus diversen Bands kennen. Zirkel, Die Nerven, Karies und dann gibt es noch das Solo-Projekt Peter-Muffin, also ohne Trio, das Julian bisher alleine gemacht hat. Einflüsse der genannten Bands kann man durchaus auch beim Peter-Muffin-Trio hören, aber trotzdem ist das etwas ganz Neues, etwas Eigenes und ich würde sogar sagen etwas Einzigartiges. Wir haben über die einzelnen Songs gesprochen, kuriose Namen, die Interpretationsmöglichkeiten der Texte und natürlich auch über Stuttgart. Und dafür, dass das Gespräch bei echten 35 und gefühlten 5000 Grad stattgefunden hat, weil, Fun Fact, bei einer Podcastaufnahme stört ein Ventilator, haben wir uns alle ganz gut geschlagen. Viel Spaß mit der Folge. Ich kann mich erinnern, es war 2017, da habe ich mit dir, Julian, ein Interview gemacht zu Peter-Muffin und du hast mir ganz begeistert von Kali erzählt.
Ja.
Du hast mir erzählt, ich habe eine ganz tolle Liveband und da ist, na, was ist denn dabei? Und das wird alles ganz toll. Und ich glaube, kurz danach, das muss so 2018 gewesen sein, habt ihr live auch schon den Song Winter gespielt, der jetzt auf eurem Album drauf ist. Wann habt ihr angefangen, zusammen zu Musik zu machen?
Ja, also ich habe ja damals die Band zusammengestellt. Wir waren ja anfangs noch zu fünft. Genau, und zu fünft in dieser Fünferbesetzung mit Paul Abrecht und Leon Maher noch dabei. Da haben wir die Songs Zu tun und Winter geschrieben. Das waren so unsere Stücke, die wir damals so zusammen geschrieben hatten im Zuge der Live-Umsetzung von der EP Ich und meine 1000 Freunde. Und dann hatten wir aber auch echt, also dann kam ja auch Fake raus und dann hatten wir echt auch so, glaube ich, ein Jahr, wo wir nicht so viel gemacht haben. Paul ist in der Zeit auch weggezogen und Leon hat seine Live-Karriere beendet. Ja, dann haben wir Anfang 2019 irgendwie so wieder angefangen, zu dritt zu spielen. Und ja, ich würde auch sagen, da war dann auch so klar, wir gründen jetzt nochmal eine Band. Also es wird eigentlich auch eine Neugründung so ein bisschen geben vom Peter-Muffin-Trio als Band und eben nicht mehr als Soloprojekt. Und sag mal so, dass wir drei zusammen Musik machen, Anfang 2019.
Wenn man jetzt euer Album hört, dann hat man sofort den Eindruck, ihr legt ja eigentlich Wert auf Wörter oder auf präzise Beschreibungen. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, warum ihr quasi nur an dieses Peter-Muffin, dieses Trio dran gepappt habt.
Hättest du gerne noch mehr dran gepappt gehabt?
Ich weiß nicht, irgendwie. Trio, denke ich sofort an meinen Opa. Der hatte mit seinen beiden Brüdern so ein Trio. Das hat für mich was Altertümliches. Und ich habe mich irgendwie gefragt, warum ihr das so erweitert habt.
Ja, aber das ist wie so ein Jazz-Ding irgendwie. Das klingt, also das gibt es ja da auch oft, aber...
Ja, irgendwie, es ist ja auch so diese Energie, also es ist irgendwie so der Muffin-Vibe und die Muffin-Energy, die Muffin-Power quasi, die wir so entwickelt haben zusammen. Und also ich finde, es war eigentlich total stimmig, dass es dann ein Peter-Muffin-Trio ist, weil ich meine, Julian ist ja auch dann der Frontmann und dass so dieser Spirit ja noch da enthalten bleibt eigentlich. Und es aber auch gleichzeitig diesen Bruch hat mit Trio. Und ich meine, wie du schon sagst, irgendwie dann, wie war das, dein Opa oder dein Vater?
Mein Opa.
Dein Opa, ja genau, es ist super. Ja. Genau, Peter-Muffin-Trio. Das ist dann nochmal so ein Opa-Vibe oder ein bisschen was, vielleicht was, ja, was Gesetzteres hinzukommt und was wir dann aber brechen in der Performance und im Live-Spielen zusammen sozusagen.
Ja, es sollte halt, ich finde, es ist so einfach gelöst, weil es ist dadurch klar, dass es kein Soloprojekt mehr ist, weil es dann eben Trio ist. Es hat so ein bisschen diesen Jazz-Bezug, weil es ja dann auch da immer dieses, keine Ahnung, was es noch da so gibt, gibt es ja irgendwie Beispiele. Und aber trotzdem ist es so, sag ich mal, eine mutierte Form von einem Soloprojekt. Das ist eine Weiterentwicklung quasi, die aber noch viel gefährlicher ist als die Ursprungsform Peter-Muffin. Genau.
Noch gefährlicher, ja, hast du eben gesagt.
Genau, die Mutante ist es.
Ja.
Die Mutante. Wenn man jetzt das letzte Album Dose Scheiße hinzuzieht, ja, kann man das ein bisschen nachvollziehen. Du hast jetzt eben gesagt, Kali, dass er quasi der Frontmann ist. Ich empfinde euch eigentlich alle als extrem gleichwertig. Wie äußert sich das, dass Julian der Frontmann Frontmann ist.
Ich bin ja nicht der Frontmann in dem Sinne, glaube ich. Und ich sehe uns auch eher so, dass wir so drei Superheroes sind, die so zusammen halt so eine Gang sind. Und also natürlich habe ich die Band irgendwie ins Leben gerufen oder es baut auf dem auf, was ich schon vor ein paar Jahren eben auch solo gemacht habe. Aber ich sehe uns auch da eher so gemeinsam. Ja,
ich finde, du gibst halt auch einfach trotzdem immer noch viele Impulse oder hast viele Impulse gegeben, die wir aber dann im Endeffekt in der Umsetzung, wie wir dann auch live auf der Bühne sind oder wie wir die Songs schreiben, haben wir alle unseren richtig starken Teil dazu. Also tragen einen starken Teil dazu bei, aber wenn man manchmal live spielt, ist es halt dann doch sehr, bist du halt vorne und bist halt doch der Performer noch eher. Also wir performen auch auf unsere eigene Art und Weise. Ich meine, du singst und stehst halt vorne und deswegen ist es, sagt man halt schnell Frontmann, aber wir teilen alle die gleiche Energie.
Ich glaube, warum ich da jetzt das auch gesagt habe, weil ich eben auch, ich kenne die Position, wenn man singt, jetzt von Zirkel zum Beispiel und halt diesen Bezug zum Publikum nochmal stärker hat in dem Moment im Live-Auftritt. Und ich kenne es aber jetzt auch in der Rolle der Bassistin. Ich kann mich eben auch einfach fallen lassen. Ich muss das nur aufrechterhalten, sozusagen. Oder für mich ist es dann eben, Julian textet, Julian singt sozusagen die Liedstimme. Ich singe zwar auch, aber ich backe das mehr oder gebe dem eben dann nochmal einen anderen Vibe dazu. Aber ich glaube, aus diesem Vergleich kommt das dann für mich. Ja. So rüber. Mhm. Aber jetzt im Zusammenspiel natürlich, wenn wir Songs entwickeln, wenn wir Musik schreiben, machen wir das gleichwertig, also komplett. Also es ist jetzt nicht so gedacht, dass Julian kommt jetzt nicht irgendwie mit einer vorproduzierten Demo rum und sagt, ja, ich will das jetzt so haben. Oder das stimmt ja nicht, sondern wir entwickeln die zusammen, wir jammen zusammen und.
Ja, vielleicht gehe ich da schon voraus, das ist sicher wahr, aber auf der anderen Seite lehne ich den Begriff Frontmann dann auch so ein bisschen ab. Also damit kann ich mich nicht so identifizieren.
Ist total negativ belegt, ne? Frontmann denkt man gleich an jemand, der egozentrisch ist und Dinge an sich reißen will. Aber ich habe extra Bezug genommen auf unser damaliges Interview. Ich habe dich da so erlebt, als ob du irgendwie das Gefühl hättest, oh, ich habe hier ein total cooles Feuer. Ich würde gerne irgendjemand damit anzünden. Und ich hatte so voll den Eindruck, dass du jetzt irgendwie so gemerkt hast, da ist irgendwas, das könnte ich auch noch kreativ ausleben und da ist so eine Richtung, die würde ich gerne einschlagen. Deswegen freut mich das auch voll, dass es jetzt endlich dieses Album gibt mit dem Trio und mit den Angesteckten,
sag ich
jetzt
mal. Ja, das brennt auf jeden Fall, das hat geklappt, ja. Vielleicht bin ich eher so der, jetzt dachte ich gerade so, vielleicht bin ich eher so der Kapitän so von der Mannschaft, so der Steuermann, aber nicht der Frontmann. Der Captain, ja. Capitano.
Euer Album heißt Stuttgart 21. Habt ihr so lange gewartet, bis der Titel passt, um dann das Album rauszubringen? Oder ist euch das wirklich spontan gekommen? Das ist ja ein cooler
Move. Die waren so langsam halt. Also wir wollten einfach mal, dass mal Stuttgart 21, sag mal, was passiert.
Ja, wir bringen ein Album raus und es kommt 21 raus und ist auch Stuttgart.
Genau, und kommen aus Stuttgart und bis 2021, das war eigentlich total klar.
Ja, und wir waren ja auch total langsam, weil wir wollten eigentlich das Album letztes Jahr rausbringen, hat es erst dieses Jahr geklappt. Also da kam so einiges zusammen, aber am Anfang war es eigentlich nur so ein Gag, den wir im Studio gemacht haben, aber dann wurde es doch später und später und plötzlich war es schon 2021 und dann kamen wir irgendwie nicht mehr drum rum.
Ja, wir hatten halt auch keine bessere Idee. So.
Auch wieder war.
Auch wieder. Und dann kam natürlich der David mit dem Cover, beziehungsweise Brainstorming-Cover-Idee. Und dann kam eben nochmal der Begriff auf und dann kam eins zum anderen.
Ja, und gesagt, wir machen das jetzt irgendwie und wir fragen da an, ob wir da in die Baustelle können. Und das hat alles geklappt. Und dann war es irgendwie, es hat sich dann ergeben.
Sind wir im Untergrund.
Ja. Shoutouts an David Späth, den Fotografen. Yes.
Der hat dieses tolle Bild gemacht, genau. Ne? Obwohl das ja eigentlich total auf der Hand liegt, wie jetzt Philipp gerade gesagt hat, Baustelle Stuttgart 21, meine erste Assoziation war auf jeden Fall Ghostbusters. Mhm. Das habt ihr aber gar nicht, das war gar nicht beabsichtigt, ne?
Nicht, doch schon, also wir wollten schon uns ein bisschen, weil, also mein Bruder meinte ja auch vorhin schon, dass wir alle so ein bisschen irgendwie so wie Superheroes oder keine Ahnung, diese Muffin-Energie irgendwie und das lag dann irgendwie schnell, dann haben wir halt überlegt, wie wir uns kleiden oder wie wir halt wirken wollen und dann wollten wir halt schon so eine Art Einheit bilden und deswegen halt auch die Overalls und so.
Ja, wir jeder, sind auf Mission halt, ne?
Jeder hat so seine Skills wie die und zusammen. Ja, genau, jeder hat so seine Skills und zusammen sind wir perfekt und können uns so richtig gut ergänzen. Man nennt uns auch die fantastischen drei.
Ja.
Die drei lustigen vier, ja. Ja,
das magische Dreieck.
Genau, dass du jetzt sagst, auf Mission, weil ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. So richtig groß habe ich es ja noch nicht gesehen, aber ich finde es da so ein bisschen aus, als ob ihr auf der Suche seid, aber auch ein bisschen, als ob ihr Patrouille lauft. So nach dem Motto, mal gucken, wie hier der Stand ist, ja, so in dem Eck.
Stimmt.
Wenn man jetzt, wenn ihr das jetzt irgendwie zusammenfassen müsstet, wenn es um Musikalisches geht, was sucht ihr denn da? Was muss musikalisch passieren, dass ihr sagt, jetzt bin ich befriedigt? Das ist für mich eine schönes musikalisches Ergebnis vielleicht.
Die Energie muss passen, so egal in welchem Zustand oder egal welche Art von Energie, es muss irgendwie halt, ja, es muss halt zünden. Also wie es halt, das Feuer muss halt brennen und ja.
Genau, und das wird dann eben, also das geht immer um den Song, also was passt zum Song sozusagen, den wir entwickeln. Improvisieren eben, die richtigen Soundklamotten finden und den Song anziehen sozusagen.
Ihr habt jetzt aufgenommen im Beer Cave Studio in Köln mit Nicolas Eppe, der auch mit den Screenshots und illegale Farben, die auch schon hier im Podcast waren, aufgenommen hat. Ich kann mir das ein bisschen schwer vorstellen. Also es wirkt auf mich so wie ein Ding, das sehr eng mit euch dreien verbunden ist. Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn jemand von außen dazukommt. Was konnte der denn so als Schliff mitgeben für euer Album? Wie konnte der sich einbringen oder hat der wirklich schlicht aufgenommen?
Das war ja auch das erste Mal, dass wir mit ihm zusammengearbeitet haben, überhaupt. Und er ist halt einfach sehr jung und also ich weiß nicht, er hat einfach richtig, richtig gute Arbeit gemacht. Er war sehr, also spontan und hat halt uns machen lassen. Das war natürlich auch voll der Experimentierraum, weil wir viele Instrumente und Effekte auch zur Verfügung bekommen haben. Das ist zum Beispiel einmal auch so eine traditionelle griechische Trommel, in zwei Songs sogar mit verarbeitet, die halt auch im Studio war. Und er hat halt einfach immer in den richtigen Momenten auch irgendwie mal so eingehakt und gesagt, hey, wollen wir das nicht so machen? Oder gerade bei unserer letzten Single, die jetzt rauskam, ich kann nicht warten, in diesem Zwischenteil, wo so alles super Sinti bouncy wird irgendwie, da hat er halt den Feinschliff gemacht irgendwie. Also er hat irgendwo halt auch seine Finger im Spiel und halt den Sound auch einfach irgendwie so gemacht, wie er wurde. Und vieles wurde halt auch dann direkt im Studio, wir haben gerade aufgenommen, sind direkt zu ihm und saßen dann vor dem PC und er hat da mit uns so rumgebaut.
Ja, musst dir auch vorstellen, das Bear Cave, nicht Beer Cave, aber ich sag auch immer Beer Cave Studio.
Das habe ich gesagt, Beer Cave.
Ist gut. Alkoholfrei. Und das ist eben voller Instrumente, jegliche Art und Amps und ja, und das kannst du dir vorstellen, wie so eine große Spielwiese. Und der Nick ist da halt dann der Kapitän und lässt uns da rein und
das ist die pädagogische Fachkraft.
Genau, die pädagogische Fachkraft natürlich komplett ausrasten und wir probieren und er ist da schon so im Hintergrund, aber hat dann also bei den führt uns da jetzt nicht nach seinen Vorstellungen durch, sondern schaut eben auch wieder, okay, was braucht der Song, was kann ich geben, und bringt seine Ideen ein. Und ich finde auch gerade in der Mischung hört man es ja auch ganz stark, was er da mit eingebracht hat. Also er kommt ja auch vom Elektronischen, macht natürlich auch eigene Musik, oder das heißt natürlich macht eben eigene Musik, hat auch an der Kunstakademie studiert, also hat irgendwie auch einen weiteren Blick da drauf, finde ich ganz spannend.
Ja.
Also total die Bereicherung.
Ich sehe uns auch so ein bisschen als so eine Art Punk-Band, also Art von Kunst gesehen und das ist eigentlich so der perfekte Mensch dafür und er hat uns halt auch immer geholfen, diese Vorstellungen, die wir hatten und Ideen, die wir hatten, wie wir eben unsere Rockmusik noch erweitern können, um andere Elemente einfach auch geholfen, die umzusetzen. Also sei es jetzt mit diesem Breakbeat, den wir bei Ich kann nicht warten dann eingebaut haben oder auch mit anderen Elementen. Und eigentlich hat er uns machen lassen und wenn wir dann eine Idee hatten, hat er sie umgesetzt und er hat aber auch eigene Sachen vorgeschlagen, wo wir dann auch gesagt haben, ja, super.
Und eben keine Schranken im Kopf, keine Schere im Kopf. Irgendwie, das geht ja jetzt gar nicht. Wie kann man das jetzt kombinieren oder so?
Nö, wir waren einfach da auch ein Team so. Und das war nochmal erweitert um uns drei. Und wir waren da einfach, also wir drei und der Nick und der Luis, der sein Assistent war im Studio. Und dann noch Marius Schwingel und Paul Abrecht, die dann eben auch noch als Gastmusiker dabei waren. Das war halt echt so wie, es war halt Teamwork und es ging jetzt nicht nur um die Band und nur um uns drei, sondern es war immer so, die Personen, die gerade da in dem Raum oder im Studio waren, die haben gemeinsam dann was gemacht oder halt auch nicht immer alle was gemacht, aber ja, es war einfach so total viel Spiel eigentlich auch. Wir haben einfach da gespielt, so auf dieser Spielwiese
Bergheft. Das war so schön.
Ja.
Hat echt eine gute stundenlang Zeit. Einfach den ganzen Tag da im Keller verbracht, kein Problem, keine Sonne, egal.
Drei, vier Kannen Kaffee getrunken.
Ja, komplett Koffeinflash, das war nicht mehr feierlich.
Ja.
Ja, aber das ist jetzt, es erklärt einiges, weil ich habe irgendwann aufgehört, die Effekte und Instrumente zu zählen. Und das erklärt sich jetzt. Der hatte da wahnsinnig viel rumstehen und ist da auf Leute wie euch getroffen, die dann auch da drauf kloppen, wenn da was wenn da steht, drück nicht diesen roten Knopf, dann wird halt genau da drauf gedrückt. Und ich habe mich natürlich gefragt, ihr hättet es ja theoretisch selbst aufnehmen können. Deswegen sehr interessant, dass da dann doch nochmal sehr, sehr viel aus dem Studio mit dazu kam, was sich jetzt auf der Platte findet. Weil gerade diese kleinen Sachen, also ich meine, okay, bei Ich kann nicht warten, ist es ja jetzt schon eher eine größere Sache mit diesem, ich sag jetzt mal, Schießen. Das klingt wie so Piu-Piu, Laserpistolen und auch eine große Eskalation. Und auch ganz oft bei den Enden der Songs, wo man so Besonderheiten hört, nochmal so ein Rascheln oder sowas. Da habe ich mir schon gedacht, das habt ihr jetzt doch garantiert nicht alles zu Hause gehabt oder extra besorgt, sondern.
Es gab sehr viele Songs, wo einfach sehr viel mit Overdubs gearbeitet wurde oder halt noch im Programm selbst irgendwie mit Effekten oder halt geequalized wurde und alles natürlich.
Genau, oder wo er halt aus den Spuren, die es gab, nochmal was rausgeholt hat. Das heißt jetzt mit auch so Modulationen. Ich glaube, das ist falsche Richtung SUV, wo dann auch mit der Stimme, wo er dann noch relativ viel mit irgendwelchen Delays gearbeitet hat, dann teilweise. Ja, ich glaube, es gibt aber auch ein paar Songs, wo es auch gar nicht so viel dann gemacht wurde im Nachhinein. Aber es ist eigentlich so ich finde es irgendwie schön, dass es so eine breite Bandbreite dann gegeben hat.
Ja, man darf immer was entdecken.
Ja.
So wie wir im Tunnel auch.
Jetzt kennen wir ja schon alle das komplette Album, aber ihr habt jetzt diese Werbung, die man macht, bevor das Album rauskommt, habt ihr so eine schöne Kurve hingelegt. Also An allen Tagen ist ja so ein Song eigentlich ganz simpel und man denkt, ja, ist jetzt so eine Standardbesetzung und dann habt ihr euch ja immer gesteigert. Jetzt gerade bei diesem An allen Tagen, da spielt ihr sehr offensiv auf die Doppeldeutigkeit von Betroffenheit an. Was macht euch denn betroffen?
Zu viel, aber auch zu Recht. Ich glaube, das ist auch so das große Problem, mit dem wahrscheinlich wir hier in der Wohlstandsgesellschaft irgendwie als privilegierte Menschen, wir alle hier wahrscheinlich irgendwie auch wieder umgehen müssen. Also dieses, dass man vielleicht auch Schuldgefühle hat, obwohl man selber nicht betroffen ist und dann verdrängt man es aber wieder und dann kommt doch wieder irgendwas, wo man so denkt, oh Gott, so. Aber dann ist man denkt man, aber eigentlich ist man selber nicht betroffen und dann macht man, und dann ist aber auch über die Frage so, zieht man da jetzt eine Konsequenz raus aus dem Missstand oder Konsequenz draus aus dem Missstand oder nicht? Also ich merke das bei mir selber immer und es passiert halt immer wieder. Also ich bin zum Beispiel kein Vegetarier, ich esse schon ab und zu Fleisch und dann wird mir auch wieder klar, was das eigentlich bedeutet ab und zu. Und dann esse ich irgendwie 2 Tage kein Fleisch und dann irgendwie dann irgendwann dann 2-3 Wochen später wieder doch so. Also das ist irgendwie so eine Doppelmoral, mit der wir wahrscheinlich alle leben und die es irgendwie im Endeffekt am Ende des Tages auch irgendwie auszuhalten gibt, den man auch irgendwie aushalten muss oder für sich selber die Schlüsse ziehen muss. Aber genau, niemand ist perfekt so. Ja. Und das ist auch okay.
Also mich macht es auf jeden Fall total betroffen, wenn Menschen verlernen oder sich nicht Mühe geben, irgendwie mit dem Herzen zu sehen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kitschig klingt und vielleicht eher mit dem Portemonnaie oder mit dem Außen, weniger mit dem Innen und auch ja natürlich Intoleranz jeglicher Art. Es ist einfach unfair und auch wie die irgendwie der Missstand und die Spaltung unserer Gesellschaft gerade, das macht mich total traurig und wie wir eben auch, wie die Menschheit auch irgendwie einen Planeten zerstört. Also all die großen, schweren Themen, die uns ja auch erreichen. Also trotzdem wir in der Wohlstandsgesellschaft leben. Ja, und irgendwie, also sehe ich aber auch im Kleinen und auch, dass es schon wertvoll ist, wenn man sich eben klar macht, dass wir schon alle verbunden sind und alle zusammen sind. Und ich finde auch die Pandemie, die zeigt es ja auch ganz krass, dass verrückterweise, dass wir es das Virus sozusagen eindämmen können, wenn wir aufeinander Acht geben. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz große Sache, die das Virus macht. Einfach das und es sich mal klar zu machen. Und wir spüren das alle. Und natürlich gibt es immer Menschen, die das eher aus Angst, wie auch immer, aus Wut natürlich. Also ein großes Thema, weites Feld. Und
ich habe nämlich, war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr den Drehort für dieses Video, ob ihr den bewusst gewählt habt, weil es ist ja so eine Art Zoo. Ne? Und Zoo ist ja auch so eine Sache. Wolltest du mich berichtigen? Ist doch so.
Es ist kein Zoo, ne? Es ist Jugendfarm. Also eigentlich.
Ist eine Jugendfarm.
Genau, das sind auch nur Tiere, die es sind auch nur Tiere, die es hier gibt oder die hier quasi eh. Ja, ist die Frage, ob die jetzt in Gefangenschaft so sind oder nicht, sind natürlich domestizierte Tiere, ist ja klar. Aber ja, das sind jetzt keine Wildtiere oder so. Aber es ist hier die Jugendfarm eigentlich direkt hier ums Eck.
Wildtiere zu Hause.
Ja, genau. Weil also in der Hinsicht, das war nicht bewusst gewählt oder das wollten wir jetzt auch nicht so unbedingt da aufgreifen. Für uns ist das halt einfach so ein bisschen unser Western- und Country-Song und dementsprechend diese Jugendfarm hier in Zuffenhausen, die ist halt auch so, die hat halt diese tolle Kulisse eigentlich so, dass es so diesen Western-City-Style hat mit dem Turm und dem ganzen Zeug. Das wollten wir so ein bisschen aufgreifen und
aber soll das ja eigentlich ein Limes sein? So, ne?
Ja. Ein Limes-Turm, also von der...
Ach so.
Ja.
Also römisch.
Römisch. Ja, aber ist ja auch egal. Aber irgendwie, also so abgesehen davon war es uns, glaube ich, auch wichtig, dass irgendwie so bei allem, was wir jetzt so gemacht haben an Videos und Artwork, ist alles super lokal. Also wir haben eigentlich nur mit Leuten hier, mit Freunden, Freundinnen hier und anderen bekannten Künstlern, Kameramenschen und so weiter zusammengearbeitet, um die ganzen Sachen so Fotografen, Grafikdesigner um zusammen alle hier in Stuttgart. Also das ist irgendwie, ich glaube, das war uns auch irgendwie relativ wichtig, dass es so lokal jetzt hier auch so war und man hier mit den Leuten zusammenarbeitet, mit denen zu tun hat.
Dieses Cowboy-Thema habe ich auch aufgenommen und musste natürlich sofort an Helge Schneider denken, an Texas, an diese Sache. Und habe mir dann gedacht, so ein Cowboy, als es diese einfache Sache gab, so Cowboy-Indianer, da war es ja auch noch gut geteilt. Da wusstest du, zu dieser Zeit war es vielleicht einfacher zu sagen, was gut und böse ist. Ich dachte, vielleicht habt ihr das auch deshalb genommen, aber wahrscheinlich habt ihr es nur wegen der Lässigkeit genommen.
Ja, aber das, ich finde es immer ganz
sehr
gut.
Sehr schöne Interpretation. Ja,
ich finde es super, wenn es so Interpretationen gibt von meinem oder unserem Werk und das finde ich total gut. Und aber ich mache mir oft dann tatsächlich im Voraus andere Gedanken oder habe andere Assoziationen oder keine Assoziationen oder keine Ideen und dann finde ich es immer spannend zu hören, was dann ankommt oder was das wieder aufmacht. Also das ist aber auch so, ich glaube, das zieht sich durch die ganze künstlerische Arbeit, die ich so mache.
Ja, das ist ja Kunst an sich. Also ich mag das irgendwie generell, wozu ist Kunst denn nicht auch da, als wenn nicht auch irgendwie, dass die Kunst aus des Auges des Betrachters halt irgendwie nochmal was ganz anderes sein kann oder dass es so individuell, so wie der Mensch ist, irgendwie die Kunst halt, also auch dann Musik betrachtet werden kann oder Texte.
Voll, und bei dem Video jetzt konkret ist es ja auch so, also die visuelle Ebene, die beschreibt ja auch wieder den Song, also den Spirit vom Song, der ist so ein bisschen, der riecht nach Heu, der ist so ein bisschen roh und so weiter, ja, und dann war irgendwie der Schritt zu der Visualisierung nicht weit, irgendwie zu überlegen, okay, wie können wir diesen Vibe irgendwie transportieren, und so haben wir eben, also gehen wir dann eben auch an die Videos ran, so, dass wir überlegen, welche Ebenen, also welche Verpackungen sozusagen kann das geben. Und das Spannende finde ich auch immer beim künstlerischen Arbeiten, dass es oft im Nachhinein erst klar ist, warum man was gemacht hat. Also, oder dass es sich einfügt, sozusagen auch in die Zeit, in der man lebt. Auch gesellschaftlich. Plötzlich hat ein Song, der vielleicht einen ganz persönlichen Ansatz hatte, bekommt eine ganz andere Tragweite, weil er wirklich in dem Moment rauskam und natürlich auch wieder, ja, wie Philipp schon gesagt hat, im Auge des Betrachters andere Themen dann hervorruft oder Emotionen. Und das spiegelst du ja uns wieder und das ist total schön. Und andere Menschen auch. Ja.
Was natürlich auch noch besprochen werden muss, in dem Song heißt es so nach dem Film die Outtakes, aber nur, wenn es witzig war. Und wenn man das jetzt so, keine Ahnung, aufs Leben überträgt, dann gibt es ja auch diesen Spruch, über Tote nur Gutes. Und grundsätzlich wendet man sich ja immer den guten Sachen zu. War das so die zweite Komponente, abgesehen von diesem Betroffensein und irgendwie Einordnen von Umständen, dass man eigentlich immer nur den Blick dahin wendet, wo es schön ist und am besten sogar noch über den Tod hinaus?
Ich glaube, das muss der Julian als Texter beantworten.
Ich weiß, das ist wieder so einer von den Songs, dann, wo ich nicht weiß, was die Zeile genau zu bedeuten hat, oder ich weiß es noch nicht. Also die Zeile hatte ich halt irgendwann im Kopf und die hat da gepasst und dann habe ich sie dahin geklebt quasi oder dahin geschrieben. Aber ich glaube, also ich so über die Bedeutung habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Es hat auch so ein bisschen, für mich hat es eher wirklich, also es ist wirklich eher so ganz, ganz plakativ gedacht eigentlich, so, dass es manchmal eben Filme gibt, wo es eben passt, dass dann so Outtakes danach kommen, weil es halt vielleicht eine Komödie war oder ein lustiger Film, aber dass es eben auch Filme gibt, die wo es halt absolut unpassend ist, wenn danach irgendwelche Outtakes kommen, weil die halt vielleicht ein Drama sind. Und das hat so vielleicht gar nicht so unbedingt mit diesem Blick auf die Dinge zu tun, sondern eher so mit diesem so alles zu seiner Zeit, so alles hat seinen Platz und manchmal passt es eben zu lachen und manchmal nicht und das ist aber beides in Ordnung und beides gehört zum Leben dazu.
Ich hatte nämlich Outtakes, habe ich jetzt eben auch schon angedeutet, quasi so ein bisschen als Tod und dementsprechend die Zeit nach dem Leben definiert. Und weil es da ja auch immer so ist, ne, dass du quasi, wenn du die Outtakes von dem Leben eines Menschen hast, dann sagst du ja auch immer nur, es war ein ganz guter Kerl. Auch wenn der irgendwie, keine Ahnung, immer den Kindern den Arsch gedroschen hat, dann versucht man das ja sogar über den Tod hinaus noch irgendwie standzuhalten. So schlecht war die jetzt gar nicht oder so. Und ich dachte, das ist ein bisschen gemeint.
Nee, gar nicht, gar nicht. Aber verstehe ich trotzdem wieder eine gute Assoziation. Und genau. Also ich finde, für mich ist Outtake auch eher so, das sind die Fehler. So, also und dieses Album setzt sich auch sehr viel mit Scheitern und Fehlern so auseinander. Und ja, es gibt ja auch solche Filme, die wollen witzig sein und sind so Komödien. Und eigentlich ist das Lustigste daran, sind dann die Outtakes, also die Sachen, die nicht geklappt haben. Der Rest vom Film ist überhaupt witzig, obwohl Komödie ist. So ein bisschen sehe ich es auch.
Stimmt, das erinnert mich jetzt gerade an das Interview, das ich gerade mit Fritzi Ernst hatte. Da ging es nämlich auch darum, dass ihr Album sich ja quasi darum dreht, dass man am meisten darüber lacht, wenn man scheitert. Und wir haben uns gefragt, warum.
Ja.
Und dann sagte sie so, ja, wahrscheinlich auch, weil man froh ist, dass es vorbei ist.
Ja,
so ein bisschen, ne? So eine Erleichterung so. Ich habe jetzt was eine bisschen leichtere Frage, weil es ist wirklich sehr heiß. In Super Cool habt ihr eine Zeile in dem Song Super Cool, die heißt, ich habe einen neuen Namen, der ist super cool. Und ich habe mal 4 Namen rausgesucht und würde euch mal bitten, dass ihr mir sagt, ob diese Namen offiziell vergeben werden dürfen oder nicht. Und vielleicht auch, was ihr von diesen Namen haltet. Also ob es ein cooler Name wäre aus eurer Sicht.
An wen vergeben? Ja.
An Kinder wahrscheinlich, oder?
An Kinder, also an wenn Kinder geboren werden.
Ja.
Ja, genau, an Neugeborenen.
Okay.
Also offizielle Namen, wie du dein Kind nennen kannst.
Bin gespannt.
Okay.
Also das Erste, was ich im Repertoire hätte, wäre Störenfried.
Darf man nicht. Also in Deutschland nicht. Also nee, finde ich nicht gut. Und ich glaube auch, dass man keine Namen vergeben darf, die negativ konnotiert sind.
Ja.
Richtig. Nicht genehmigt. Ich finde, Eltern, die irgendwie zu einem Amt gehen und sagen, ich will mein Kind kein Störenfried nennen, da sollte man auch mal, keine Ahnung, über Sorgerecht sprechen oder sowas.
Ja. Die können ihn ja Sörenfrieder nennen, so im Doppelnamen.
Stimmt. Sehr gut.
Sörenfried. Oh. Wieder.
Dann hätte ich noch Magic.
Nein, finde ich ganz schlimm.
Ich finde auch
so Englisch, also gut, es geht, aber irgendwie, ich finde es auch richtig schlimm, wenn irgendwie dann so deutsche Familien oder halt Familien dann hier so irgendwie so Sydney oder dann so amerikanisch, englisch.
Oder Stuttgart.
Nee.
Aber es ist auf jeden Fall, also in den USA ist sowas erlaubt, auf jeden Fall.
Ja, Magic ist ein genehmigter Name. Wie du gerade eben gesagt hast, Philipp, ich finde es auch schlimm. Und das Schlimme finde ich nur immer, dass die das dann nicht aussprechen können. Die nennen dann ihre Kinder Duncan und dann The Duncan. So irgendwie halt total schlimm. Dann hört es noch schlimmer an als sowieso schon. Dann hätte ich noch Nelkenheini.
Wie bitte Nelkenheini?
Geht natürlich. Nee, geht nicht. Elke Hein.
Elke Hein, ja. Nee, Nelkenheini geht nicht, aber auch wieder.
Gleiche wie Störenfried.
Ja, ob bei den Eltern alles okay ist.
Vielleicht
Nelken. Und dann hätte ich noch Winzbraut.
Winzbraut wie der Wind, die Winzbraut.
Das ist, glaube ich.
Vielleicht ist es sogar erlaubt aus
irgendwie ein cooler Name.
Traditionellen Gründen. Aber wir reden auch über erlaubt, nicht erlaubt. Das ist eigentlich auch
nee, total, aber auch ob es toll ist, ob der Name gut ist oder nicht. Also ich finde, der Name hat auf jeden Fall Power.
Ja, stimmt. Ist auch erlaubt.
Heißt nicht Erling Haaland, der norwegische Fußballer, heißt Erling Braut Haaland.
Ja, Vince Braut ist definitiv erlaubt. Ich habe jetzt so ein bisschen so eine Quatschfrage reingebracht, weil ihr natürlich in dem Video dazu auch total vorgelegt habt. Ich musste sofort denken an Situationen, wenn ich als kleines Kind komplett ausgerastet bin. War das ein aus der Hüfte geschütteltes Video, ein Song, den ihr so sehr intuitiv gemacht habt?
Ja, auf jeden Fall. Also der Song ist sehr intuitiv entstanden und ist auch sehr super intuitiver Song. Und das Video war echt ähnlich, ja. Es war tatsächlich mit eingeplant, dass Intuition passieren darf. Und wir hatten ja da 2 befreundete Künstlerinnen, einmal Justina Köke und dann Sabrina Schrey, eingeladen, quasi Regie zu führen. Aber beide hatten nur eine Stunde Zeit. Und
wir haben denen eine Stunde, die hätten auch mehr Zeit gehabt. Wir haben denen eine Stunde gegeben, so sozusagen, so, hey, ihr habt eine Stunde Zeit um den Song, den ihr noch nicht kennt, beziehungsweise Sabrina haben wir ihnen doch vorher schon gegeben, weil sie auch geschnitten hat. Aber Christina haben wir nicht gezeigt und eigentlich war das auch der Plan gewesen, dass wir sozusagen kommen, den Song hören und direkt mit uns arbeiten. Also wir sind sozusagen das Material, das menschliche Material. Justina Köke hat auch ihr Atelier direkt in den Wagenhallen. Also das ist, da gibt es ganz viele Ateliers und Menschen, die da ja leben, arbeiten und so weiter. Ja, und wir haben unsere Instrumente gehabt und dann hat eben jeder, also Sabrina hatte dann den Part mit den angemalten, mit den Augen hier unten sozusagen. Mhm. Also das war diese Tagszenen in dem Video oder so, das zweite Video. Nee, Moment, das erste Video. Auf jeden Fall mit diesen Augen. Finde ich auch total schön. Das war so ein Kinderwunsch von ihr auch mal, das umzusetzen in einem Video eigentlich. Und das hat sie dann mit uns gemacht. Und Justina ist eben komplett, also sie ist Performerin, Performance Artist. Ja, die ist eben komplett mit uns ausgeflippt und ist dann
in unseren Vibe rein. Ist einmal in ihr Atelier gerannt und hat halt ganz viel Zeug geholt. Also sie hat, glaube ich, einmal den Song gehört, ist abgezischt und hat irgendwie die Farben grün und rot gesehen und ist in ihr Atelier, hat ganz viel Zeug mitgebracht, auch diese Tanzapfen. Und dann ging es einfach los. Wir haben einfach in Endlosschleife den Song gehört und einfach nur gemacht und gemacht. Und sind mit ihr ausgerastet.
Ja, aber die Idee dahinter war schon, dass man quasi so, genau, dass man Sachen auch, dass Sachen nicht planbar sind für uns, dass wir die Kontrolle nicht haben in dem Moment. Und genau, und wir haben aber trotzdem dann auch noch nachts gedreht, quasi am Tag davor, bevor die beiden dann ihre Stunde dann so dafür hatten mit uns. Und da haben wir eben selber so geguckt, auf was wir so kommen und was wir umsetzen wollen, um das dann eben nochmal als Ebene zu haben. Und am Ende konnten wir uns dann nicht entscheiden, haben wir halt dann quasi zwei Videos in einem gemacht.
Ja, es wäre auch irgendwie zu viel gewesen. Also der Schnitt, es gab einen Schnitt, wo alles verwurstet wurde, aber das war dann auch für uns irgendwie klar, nee, und auch für die Cutterin, für die Sabrina Schreide, so, das sind eigentlich eher zwei Videos und haben wir überlegt, vielleicht zwei rauszubringen und dann war aber eigentlich diese Doppel-Video-Idee auch eine schöne Sache, weil wenn man den Song hört, also will man halt eben nochmal hören, das behaupte ich jetzt einfach mal.
Genau. Ja. Ich finde da auch nochmal, weil wir es vorhin über Trio hatten und was man mit einem Trio verbindet, ihr könnt mich gerne korrigieren, ich will es auch da gar nicht in irgendwelche Schubladen stecken, aber das ist ja eigentlich so ein richtiger Rock'n'Roll-Song.
So wie Trio ihre Rock'n'Roll-Songs gemacht haben, oder?
Nee, so wie mein Opa. So. So nur nicht ganz so fetzig. Aber
naja, also, es ist schon, ja, auf jeden Fall soll schon ein Rock'n'Roll-Song sein oder ist auf jeden Fall so gedacht.
Oder ist es irgendwie so geworden?
Ja.
Könnt ihr damit was anfangen? Also weil ich jetzt eben so auch gesagt habe, als Kind komplett ausgerastet. Also ich bin zum Beispiel früher, wenn die Sesamstraßenmusik kam, da bin ich komplett steil gegangen. Also ich war schon, auch so Ententanz und alles fand ich immer toll. War diese Begeisterung für Musik und dieses Ausrasten können auf Musik bei euch auch schon so von ganz klein an?
Auf jeden Fall. Also Philipp und ich, wir sind ja auch in so einem Elternhaus groß geworden, wo halt immer so Musik da war und auch schon immer so Punkmusik und laute Musik und aber auch total vielfältige Musik immer da war und das war irgendwie so normal und wir hatten auch immer Instrumente da eigentlich. Also auch so selber darauf rumzuschlagen und so, das war schon von Anfang an auf jeden Fall immer Teil der DNA bei uns beiden.
Ja, das ist halt auch, keine Ahnung, also bei uns ist es, wir spielen sehr impulsiv oft oder bei uns spielt eben diese Energie, dieses Rauslassen eine riesen, riesen Rolle. Im Spielen, aber auch im Hören teilweise. Aber jetzt als Beispiel in einem Video, wo man so ein bisschen kindisch ausrastet, das muss man teilweise wieder so ein bisschen, ist wie bei, wenn man sich halt wieder mit Theater auseinandersetzt oder so, bin ich noch ein bisschen gehemmt. Also das muss man auch wieder ein bisschen kennenlernen, irgendwie so da nicht so peinlich berührt von sich selbst zu sein. Aber es geht dann plötzlich wieder ganz schnell, weil es ja auch irgendwie dieses, man kennt das eben schon von der Bühne oder wenn ich halt Schlagzeug spiele und mit meinem Bruder manchmal so einen Moment habe oder mit Kalli, wo wir uns angucken und mein Bruder dreht sich um mich rum und dann ist es irgendwie gefühlt auch diese Energie rauslassen und dieses komplett freie, kindliche, was in einem drinsteckt irgendwie. Also es gibt da auf jeden Fall Parallelen.
Ich finde auch, das ist ja, da kommt man ja auch wieder zu dieser Komfortzone. Also ich finde, also auf mich zum Beispiel, Philipp, wirkst du total frei. Also es ist, aber ich kenne dieses Gefühl, weil man eben mit jeder Performance oder mit jedem Spiel und mit jedem Ausdruck, den man macht und irgendwie spontan improvisiert, gibt man ja immer was von sich frei, was man nicht fassen kann in dem Moment und auch nicht kontrollieren kann und eben wieder aus dieser Komfortzone herausgeht. Und genau, ich finde, genau dann, wenn man aus der Komfortzone rausgeht, dann wird es spannend und dann entsteht auch eine Energie. Auf jeden Fall.
Genau darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Und ich glaube, Julian hat mich jetzt auch Philipp, auf eine gute Sache gebracht. Wahrscheinlich ist diese Tatsache, dass ihr Brüder seid, gar nicht so unwesentlich, dass das alles so lockerer und gelöst wirkt als alle anderen Bands, in denen ich euch bis jetzt erlebt habe. Weil was du jetzt gesagt hast, ist ja quasi als Kind, also man verliert ja dann irgendwie immer was. Und ich glaube, viele Künstler wollen, wenn sie erwachsen sind, eigentlich wieder zurück zu diesem sich nicht vergleichen mit anderen, weil das ist ja, was man als Kind macht. Man spackt einfach ab und man überlegt ja aber nicht, welchen Move mache ich jetzt, sondern das kommt ja eher diesem ursprünglichen Tanzen als Ausdruck so entgegen. Das ist ja was ja dann erst später reguliert wird, wenn der Erste zu dir kommt oder die Erste und sagt, du tanzt aber scheiße. Dann guckt man so, ja, stimmt, wie muss ich denn machen? Wie machen denn alle anderen? Und wenn man dann wieder in diesem familiären Umfeld ist, also die beiden jetzt, dann kommst du wieder automatisch wieder auf diese Kindheitsschiene, weil das sind einfach die Brüder, die sehen die Gesichter und bewerten sich, glaube ich, nicht nach Alter oder nach, also, oder? Ich denke mal, dass jetzt ihr nicht gegenseitig zu euch sagt, bist du dafür jetzt aber zu alt.
Nee, auf keinen Fall. Ja, und das, man darf auch nicht vergessen, dass auch nochmal quasi diese Basis, aus der die Band entstanden ist, quasi Peter Maffin auch als eine Form von alter Ego, Teenager, alter Ego, auch eine große Rolle spielt, quasi diesen doppelten Boden zu haben, der einem nochmal die Freiheit gibt. So, ich kann jederzeit in diese Rolle gehen und ich kann mich total daneben benehmen. Ich kann die Sachen machen, die ich mich sonst nicht traue und genau, Peter Maffin Trio spielt jetzt quasi das alter Ego keine große Rolle, beziehungsweise wir drei verkörpern dieses alter Ego, wir drei verkörpern quasi diese Kunstfigur Peter Maffin, diesen aufgetretenen Teenager, dem alles egal ist, so
der komplett auch gemeinsam. Rebelliert,
ja, genau.
Also wir rebellieren alle drei eigentlich innerlich auf eine Art und es ist so ein Ventil.
Genau, es hat das sicher, also hat vielleicht auch was mit unserem Verwandtschaftsverhältnis zu tun, aber gar nicht so arg, sondern ich glaube noch viel mehr mit diesem alter Ego und mit diesem, ja, so, da gibt's so ein Spirit, der so mitschwingt und da ist so jemand, dieser Spirit, der sagt so, ja, trau dich doch die ganzen Sachen, die du dich sonst nicht traust und das ist tatsächlich total befreiendes Gefühl.
Wenn du jetzt sagst, aber alter Ego, oder es klingt jetzt so ein bisschen wie was man sich so als Schutz überstülpen kann, wem gegenüber stehen ja aber dann so Songs wie Melancholie und Zu tun, die ja schon auf mich so wirken, als ob da ja ein Einzelempfinden, das ist ja kein Gruppenempfinden, wenn ihr da über Melancholie oder Depressionen textet.
Ne? Ja, es ist auch so, dass ich glaube, ich anders texte, wenn ich Peter Maffin Solo mache, also bei Dose Scheiße ist es anders, als wenn ich jetzt bei Peter Maffin Trio texte. Das ist so ein bisschen verwirrend vielleicht für Außenstehende, aber für mich sind es schon auch wieder so zwei Sachen, die dann doch schon wieder voneinander getrennt sind. Und ich glaube auch dieses Umfeld jetzt Peter Maffin Trio in der Band zu sein und mich da sicher zu fühlen, glaube, dass das irgendwie so automatisch auch dazu geführt hat, dass ich mich sicher genug gefühlt habe, eben auch diese Texte so zu schreiben, so ehrlich wie die sind, ohne dass ich mich verstellen musste. Und ich glaube, das war, glaube ich, für mich in dem Prozess auch total wichtig, das so machen zu können und mich das so trauen zu können. Aber das hat echt auch damit zu tun, dass ich mich wohlfühle, so mit den beiden anderen.
Aber ich finde es eigentlich total kollektiv. Ich meine, Melancholie ist ja wirklich so ein kollektives Gefühl. Das kennen ja die meisten Menschen, würde ich mal behaupten. Oder Zu tun, ich habe viel zu tun und so weiter. Also der Text da, das ist ja auch was, also es ist, ja, in dem man sich, glaube ich, jeder auch wiederfinden kann oder ich jetzt auch, auch wenn ich jetzt dann mitsinge, also ich singe dann sozusagen in meine eigene Melancholie und höre hoffentlich auch.
Mhm. Ja. Finde ich interessant, dass du jetzt gesagt hast, es ist ein kollektives Gefühl oder dass da jeder was damit anfangen kann. Und du hast vorhin auch die Pandemie angesprochen, weil ich hätte jetzt zum Beispiel vor der Pandemie meine eigene Melancholie ganz anders definiert. Mhm. Und ich hatte eine andere Vorstellung davon, was es bedeutet, deprimiert zu sein oder traurig. Und habe jetzt also dann so Phasen gehabt, wo ich wirklich dachte, boah, jetzt ist es aber echt schwer auszuhalten. Und dann kam mir sofort dieser Link, ja, so fühlt es sich wahrscheinlich für Leute an, die richtig über längere Phasen depressiv sind oder wirklich eine ganz tiefe Melancholie haben, aus der sie vielleicht aus eigenem Antrieb gar nicht mehr rauskommen können. Und das hätte ich vorher anders bewertet. Ich hätte vorher gesagt, ja, geh doch einfach raus und mach doch dies und das und habe da jetzt gemerkt, nee, da gibt's noch mal ganz starke Abstufungen so. Aber ich habe recherchiert über die Vorteile von Melancholie und gerade im Hinblick auf Künstler wird da gesagt, dass die wohl diesen Zustand brauchen, um gewisse Gefühle und Gedanken zu erreichen. Also es scheint wohl einen Teil im Gehirn zu geben, an dem man nur kommt, wenn man ganz intensiv nach innen geht. Was sind eure Erfahrungen damit?
Ich finde, das hat viel mit Sensibilität zu tun und dass man eben von außen, also ich sage jetzt einfach mal als Künstlerin, dass man viel von außen mitnimmt und sich so gut abgeben kann und Energien von außen ja eher spürt, also wieder gesellschaftlich oder individuell, das dann eben verarbeitet oder dass es auch schwierig ist, so viel Information zu verarbeiten. Also ich kenne, oder andersrum gesprochen, ich kenne jetzt keine Künstlerin, keinen Künstler, der nicht sensibel ist und diese Thematik hat mit dem Außen und Innen und wo ist mein Bereich und ich meine alleine Kunst zu machen, das bedeutet ja auch Grenzen zu übertreten und aber auch wieder die eigenen Grenzen zu finden und es ist immer ein Prozess, wo ist meine Grenze, wo ist die Linie, wo kann ich rübergehen, was gehört noch zu mir, was gehört zum Außen, weil ich meine, unsere Kunst ist jetzt, wenn wir Musik machen, wir bringen die ja raus, wir machen die Musik, aber jetzt ist sie draußen, ne? Und da passiert wieder was Neues damit und damit aber dann auch umgehen können. Also es ist total spannend.
Ja, es sind schon krasse Prozesse, wo man so durchgeht, glaube ich so. Genau, auch dieses wieder das so loslassen zu können oder auch so, also für mich ist Musik auch so auf jeden Fall ein Mittel, mit diesen Phasen umzugehen so. Also auch ein Mittel, ja, oder mit dieser Sensibilität umzugehen, das wieder zu benutzen, also für sich selber zu nutzen und was Positives umzukehren oder was man auch nutzt, um wieder rauszukommen so. Und genau.
Kannst du diese Songs nachträglich schreiben oder schreibst du die in diesen Situationen?
Ich glaube, die schreibe ich schon so in den Situationen. Viele verstehe ich erst Jahre später. Das ist mir manchmal gar nicht so bewusst, wobei ich jetzt sagen muss, also mir ging es andersrum wie dir in der Pandemie, weil bei mir war es echt eher so, dass ich jetzt das so während der Pandemie gemerkt habe, dass ich da Probleme habe und dann irgendwie jetzt da dran gewachsen bin und jetzt da so rausgekommen bin, was mir davor nicht so bewusst war. Also, dass ich vielleicht tatsächlich teilweise Depressionen oder depressive Phasen habe und das wurde mir eigentlich erst dann mit der Pandemie so richtig klar, weil davor war ich immer in meinem Tunnel und im Dauerlauf so und da war es eigentlich umgekehrt, aber ja, auch eine für mich ist gute Erfahrung.
Ja, interessant, also bei mir war es jetzt nicht die ganze Zeit so, ich hatte eine Krankheit letztes Jahr und war da längere Zeit damit beschäftigt und habe das dann gar nicht gemerkt. Ich würde sagen, die Pandemie hat mich eigentlich gedanklich erst so im September vielleicht letztes Jahr erreicht. Ja. Und jetzt erst so, also eigentlich im Endspurt habe ich erst gemerkt, dass es anstrengend wird, so für mich, also wirklich durch so banale Dinge wie schlechtes Wetter, dass das ja schon Einfluss haben kann, wenn du irgendwie angeknackst bist und dann noch nicht mal spazieren gehen kannst. Das fand ich schon krass.
Also ich habe da irgendwie auch das Ähnliche wie mein Bruder erlebt, irgendwie so dieses, also ich habe mich ganz bewusst halt irgendwie auch so nach innen einkehren können irgendwie und man, keine Ahnung, in solchen Situationen wird einem vieles gerade erst bewusst, also so, keine Ahnung. Was man vermisst, was man vielleicht auch nicht vermisst und wie man halt irgendwie, also ich war schon sehr einfach dann, mir sind auch viele Dinge einfach viel klarer geworden, wo es mir nicht gut geht, wo man irgendwie an sich arbeiten kann und sowas. Also da ich habe da auch viel erkannt irgendwie und bin auch gerade jetzt, wo gerade wieder alles losgeht, bin auch echt krass überfordert einfach. Wieder mit der Gesellschaft einfach und wie alles wieder so losgeht und sozial sein zu können irgendwie in manchen Situationen halt auch fast gezwungenermaßen. I don't know. Also man muss sich echt Zeit nehmen, da auch wieder langsam irgendwie drauf einzulassen, darf sich halt echt auch nicht irgendwie wieder voll reinstürzen. Und ich bin so jemand, der mit dem Kopf durch die Wand geht, manchmal so richtige Energieschübe hat, manchmal aber dann eben plötzlich wieder voll für mich sein muss, aber das dann nicht richtig merke und so. Also
ja. Ich habe bis gerade jetzt auch, also war während der Pandemie wichtig, oder ist es danach nochmal wichtiger, wenn es vielleicht dann untergeht, dass man echt so auf sich und andere dann achten muss und irgendwie auch gucken muss, so ja, dass man da eben nicht dann überfordert ist oder ausbrennt oder wie auch immer.
Was du gerade gesagt hast, Philipp, da würde ich gerne nochmal was dazu sagen, weil ich habe das ähnliche Problem oder nicht wirklich Problem, aber so Startschwierigkeiten würde ich es mal nennen und ich habe gerade gestern gehört, das Ganze nennt sich Cave-Syndrom und ist wahrscheinlich stark verbreitet und es ist einfach so eine Art, die nannten das eine Anpassungsstörung und sagten quasi genau das, was du eben gesagt hast, man soll es trotzdem sich ein bisschen zwingen, so mal wieder mit einem Freund zu treffen und mal wieder mit einer Freundin in den Park zu gehen und so und dann eben schrittweise, das würde automatisch wieder kommen, aber mir ging es ähnlich, dass ich mir jetzt auch zum Beispiel nicht vorstellen kann, morgen auf ein Konzert mit 2000 Leuten zu gehen, selbst wenn die sagen würden, das ist super sicher, wäre ich mit dieser sozialen Interaktion, mit dem Lärm und allem total überfordert. Aber das ist trotzdem eine gute Überleitung zu dem Song, Ich kann nicht warten. Ist der Song denn aus einer, also es ist ein sehr energetischer Song, ich würde sogar sagen, einer meiner liebsten Songs von dem Album, Album. Ist der aus so einem, aus dieser Pandemiesituation vielleicht sogar entstanden? Also mit einem ganz, mit einem Drang auf eine Aufbruchstimmung oder geht es wirklich um ein Ziel zu erreichen?
Nee, eigentlich. Nee,
wir haben das Album ja fertiggestellt, bevor die Pandemie dann kam. Also dementsprechend nicht.
Ja, und beim Song war es eh so, dass wir nach unserem eigentlich letzten Konzert, oder?
Philipp? Das war das allerletzte Konzert in normalen Verhältnissen praktisch, wenn man so will. Also vor, es war ja im Februar 2020, haben wir in Komma Esslingen gespielt, also auch Heimspiel gefühlt. Und es war einfach krass. Ich bin irgendwie zum ersten Mal gestagedived und ich wollte es mal probieren. Es war richtig krass und wir waren irgendwie bis, Kali und ich haben im Komma übernachtet, waren irgendwie beide so gefühlt bis 7 oder 8 Uhr wach, haben in vollkommener Euphorie gelebt, gefühlt und am nächsten Morgen
zum Kaffee auf die Bühne gegangen.
Ja, am nächsten Morgen stand halt noch alles da und eine Freundin hatte irgendwie auch einen Bass ausgeliehen, den wir dann doch nicht benutzt haben. Und dann war, glaubst du, der Impuls, hey, willst du den Bass noch ausprobieren, wie der so ist?
Echt?
So ich war glaube, das. So war das, ja. Und dann haben wir uns auf die Bühne gestellt.
War dir besoffen oder was?
Alkohol ist bestimmt noch. Oder was meinst du?
Ja. Nee, Spaß.
Und wir haben uns da zu zweit einfach auf die Bühne gestellt und haben halt ein bisschen rumgespielt irgendwie. Und da ist einfach so dieses, also der Anfangsteil und also später kommt er auch nochmal. Also dieser Projektteil war dann eher im Studio. Aber der Teil ist da mit Kali und mir entstanden, so in so einem Impuls irgendwie. Und das war eigentlich eher so eine, wir waren einfach wirklich komplett kaputt und so aus, verkatert, Restalkohol und ja.
Und hatten so Bock einfach zu spielen. Und wir haben es ja eben dann mitgeschnitten und ja.
Und dann haben wir es Julian gezeigt und dann ist da der Song draus entstanden.
Ja, es gibt dann noch eine Anekdote zu dem Song. Wir hatten schon mal quasi das Stück gemacht oder wir hatten schon mal einen Song geschrieben, der diesen Text hatte. Und das war ein Mitschnitt, den Philipp auf seinem Handy hatte. Er hat sein Handy aber, glaube ich, irgendwann verloren oder es war kaputt. Und dann war das verschollen so. Und der Text war quasi dann wieder frei. Und es war irgendwie klar, dass man den vielleicht wieder umsetzen muss. Und dann kam eben dieser Jam und dann kam quasi der verschollene Song mit dem Text, den es noch gab. Und dann dieser Jam so zusammen im Studio. Und ja, genau. Aber ich denke so, nochmal textlich gesehen, so Themen wie jetzt Lethargie oder Ungeduld sind ja auch Themen, die immer aktuell sind, auch wenn keine Pandemie ist, auch trotzdem passt der natürlich jetzt gerade sehr gut. Und ich finde es auch gut, dass wir den so 2 Wochen oder 10 Tage, bevor das Album kommt, so nochmal rausbringen, weil ich jetzt selber auch echt ungeduldig war und auch so ein bisschen drauf hingefiebert habe. Ja.
Voll.
Aber interessant, dass du jetzt sagst, Lethargie, Ungeduld. Meine erste Assoziation bei dem Song war, jemand, der auf ein Ziel hinarbeitet und das dringend erreichen möchte. Ich habe das voll motivierend wahrgenommen und überhaupt nicht ungeduldig, sondern so extrem zielgerichtet.
Ja, du hast recht.
So
ja,
nach
du hast
vorne recht. Drückt irgendwie. Ja gut, sorry.
Nein, es war Spaß, aber ich finde deine Assoziation besser als meine. Also.
Okay, kannst du haben. Letzter Song auf dem Album, letzte Frage zu dem Album. Stuttgart am Meer, das ist ja so auch ein sehr, sehr guter Song. So eine Art Hassliebe zu dieser Stadt, die eigentlich, was kreative Möglichkeiten angeht, glaube ich, ziemlich gut zu euch ist. Welche Gefühle habt ihr eurer Stadt gegenüber und wäre Stuttgart wirklich besser, wenn es eine Meeranbindung hätte?
Ja, ich hab gestern mit der Christiane Falk gesprochen, die ja die Sendung Laut und Kantig macht und die ja auch aus Baden-Württemberg kommt und wir haben ja auch drüber geredet und habe ich auch so gedacht, so ja, also es ist schon eine Hassliebe, aber ich brauche diese Reibung auch mit der Stadt. So, aber ich liebe Stuttgart auch und ich finde es ja super hässlich, aber ich finde es auch super extrem schön hier. Es ist halt einfach so beides und ich liebe diese Polarität auch an der Stadt. Ja, aber was ich manchmal schon so spüre, ist so, ich finde so gerade Süddeutschland, Baden-Württemberg, Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, auch so München oder Ulm oder so oder Kempten. Also es gibt schon, ich finde, es hat doch irgendwie manchmal auch so klimatisch, weil es einfach auch mehr Sonnenschein und mehr wärmere Temperaturen gibt als jetzt in Mittel- oder Norddeutschland, irgendwie doch so manchmal was Mediterranes. Also auch mit dem ganzen Weinbau, den es ja auch hier in Stuttgart mitten in der Stadt gibt. Ich meine, das Gleiche gilt auch für Hessen, wo Kali herkommt, aber genau, es ist so ein bisschen dieses, so für mich hat es ja schon auch manchmal noch so ein bisschen deutsche Vita-Lebensgefühl manchmal und Das glaubt man nicht, weil man hat wird auch oft irgendwie so in eine Ecke gesteckt und denkt so, Stuttgart ist so hässlich und die Schwaben sind so spießig, aber es ist halt doch auch nicht die ganze Wahrheit. Und dementsprechend dachte ich mir, wäre schon cool, weißt du, wenn Stuttgart am Meer wäre, dann würden vielleicht alle gar nicht so schlecht über die Stadt denken.
Für mich ist der Song aber auch ganz viel, der hat auch dieses Ruffle, was man einfach schon immer wieder kennt aus dem Stuttgarter Raum, diese, I don't know, also es ist irgendwie dieser Ausdruck. Und dieses, für mich ist es so ein bisschen dieser Ausdruck, dass ich halt Stuttgart eben dann doch nicht so mag und mir manchmal die Menschen echt auf den Sack gehen. Gerade halt auch so dieses krass wirtschaftsgeprägte und so BWLer. Das ist immer so ein Klischee-Denken, aber irgendwie ist es bei mir, meine persönliche, ist es wie so ein halt so eine kleine Hasshymne, aber auch Liebeshymne. So ist es dann ist eigentlich fast ähnlich wie mein Bruder, aber auf diese Stadt. Also ich muss da irgendwie, ich muss manchmal einfach ausrasten in dieser Stadt. So, und das ist dieser Song für mich.
Ja, und für mich ist es, also welches Bild ist, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, dann darf auch gerne Kali was dazu sagen, aber ich will noch einen Satz sagen. Also ein Bild, das ich auch habe, wenn ich an Stuttgart am Meer denke, ist halt auch, dass dieses Meer halt natürlich auch die Autos sein können, die durch die ganze Innenstadt immer durchfahren, weil es halt einfach so krasse Straßen gibt. So. Und das Meer ist ja in Stuttgart auf eine Art und Weise, aber das Rauschen, das man hört, das sind halt die Autos und leider nicht das Meer. Das ist für mich dann nochmal das negative Bild dazu, gespiegelt zu dem Deutsche Vita-Gefühl.
Ja. Ja, für mich, also meine Erfahrung mit Stuttgart ist sehr ambivalent, würde ich sagen. Also ich bin nach Stuttgart gezogen aus Köln und habe da einige Jahre gelebt, davor in Darmstadt, wo ich auch herkomme. Und das ist natürlich ein extremer Unterschied, aus Köln-Ehrenfeld irgendwie nach Stuttgart zu ziehen. Und dadurch, dass ich aber an der Kunstakademie war, habe ich eben so eine kreative Blase gehabt. Und ich muss auch sagen, bin viel schneller angekommen in Stuttgart als in Köln. Obwohl das Außen in Köln und das Lebensgefühl super toll ist. Und ich liebe es auch in Köln. Aber es ist natürlich jetzt auch lebensphasenabhängig. Also ich will es jetzt nicht pauschal sagen. Aber ich finde Stuttgart, also alle Vorurteile, die ich hatte, die haben sich hier bestätigt, tatsächlich. Also für mich persönlich, den Schwaben gegenüber, Stuttgart gegenüber. Und ich kriege auch regelmäßig so Schwabenrappel einfach. Also dass ich so denke, so Gott, ich halte es einfach nicht mehr aus. Und aber genau mit dieser Reibung lebe ich eigentlich schon viel. Also Reibung nach außen oder mit Menschen so. Mit der Gesellschaft. Wahrscheinlich habe ich die überall. Wenn ich jetzt in Berlin wäre, würde ich mich wahrscheinlich einfach nerven, dass mit den ganzen Hipster-Cafés überall und so weiter. Mhm. Also es ist, ich finde immer überall irgendwo eine Reibung und hier ist es eben extrem offensichtlich, aber auch sehr eng, was mich schon stört. Also es stört, weiß ich nicht. Also ich bin auf jeden Fall, bin jetzt nicht hier also total Stuttgart verbunden, aber was ich halt total, also was ich sehr gerne mag, ist die Natur hier. Auch dieser Blick, wenn man in Stuttgart ist, also Stuttgart liegt ja im Kessel, für alle, die jetzt noch nie in Stuttgart waren und hat halt wunderschöne, sehr grüne Hänge. Und jede Straßenschlucht, die du, auch wenn du im Kessel bist, in die du entlang schaust, du endest eben eigentlich immer im Grünen. Und das finde ich total schön. Es kann auch was Einengendes haben, aber es hat auch ganz tolle Wälder drumherum und so. Also das ist so das, was ich da mitnehme. Und dann natürlich die Menschen, also vielleicht auch gerade, weil es außen so auch oft eng gedacht wird und irgendwie immer in kleinen Allmann-mäßigen Quadraten und Schubladen und so weiter, gibt's hier ganz viele tolle Menschen, von denen ich ja auch, wenn ich jetzt auch zum Beispiel auch in einer Band bin, die das eben sprengen, ja. Ja, aber ist halt so. Und auch so im künstlerischen Umfeld, in unserem Umfeld, im musikalischen, also es gibt einfach diese Menschen und das ist halt das Schöne.
Wir hätten jetzt noch anschließen können an die politische Arbeit von Julian, die ja auch irgendwie zeigt, dass du mit der Stadt verbunden bist, sonst würdest du ja hier nicht versuchen, Verbesserungen anzustreben. Aber lass uns mal, weil ich weiß, dass du auch Fußball magst, lass uns mal mit einem Tipp rausgehen, so als letztes. Sagt jetzt einmal jeder von euch, wer denn die EM gewinnen will.
Italien.
Was ist eine EM? Ja.